Bevor ich loslege mit dem Bericht aus Thailand, ich habe vorhin so Gott gefragt, ob er irgendein Wort für euch hat, irgendwas, was ich euch weitergeben kann. Und ich hatte so den Eindruck, dass er mir Verse gegeben hat aus Jesaja. Ich lese die einfach mal vor. Das ist Jesaja 46, die Verse 3 und 4. Und ich glaube, die sind für irgendwen von euch sind die von Bedeutung. Die will Gott euch heute Abend sagen. Da steht: Hört mir zu. Hört mir zu, ihr Leute von Großgrabe, die ihr zu mir gehört. Von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan. Und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Jesaja 46, die Verse 3 und 4. Die Verse sprechen mir ganz aus dem Herzen. Wir haben einen unglaublich genialen, treuen Gott. Und dafür bin ich sehr dankbar und dafür liebe ich ihn sehr. Das ist meine Familie. Meine Frau, das ist die Miriam, das ist die kleine Schwester von Daniel. Und unsere drei Kinder, das ist die Amy auf meinem Arm, 4 Jahre alt, Fiona, 2 Jahre alt und da in dem Sitz Joel. 7 Monate alt. Genau. Wir sind in der Landeskirche groß geworden und da haben meine Frau und ich uns kennengelernt und wir haben geheiratet. Unsere Liebesgeschichte ist ganz lustig. Wer die mal hören will, fragt den Daniel, der hat ein Tango drüber geschrieben. Also unsere Liebesgeschichte gibt es als Tango. Lustig anzuhören. Mal gucken, klappt das? Oh, cool. Wir leben seit 2014, also jetzt 3,5 Jahre, in Thailand und sind dort Missionare. Wenn ich das in Deutschland erzähle, dann bekomme ich eher so negatives Feedback dazu. Also dann ist immer die Frage da, Missionar in Thailand, warum das? Missionar ist gleich so Kulturzerstörer. Und warum überhaupt Missionar sein in Thailand? Die Buddhisten, die sind doch so glücklich. Buddhismus ist doch so eine friedliche Religion. Und der Buddhismus wächst ja auch in der westlichen Welt, der ist ja ganz beliebt. Und da ist doch, die Leute sind doch alle voller Frieden und so. Wieso gehst du da hin und zwingst den Jesus auf? Das ist, was ich ganz oft höre. Also wirklich im Gespräch mit Nicht-Christen in Deutschland, so 70%, kommt so sowas in der Art rüber. Also, warum Mission in Thailand? Und diese Frage möchte ich jetzt einfach mal zum Anfang beantworten, weil so eine Frage nur Leute stellen können, die nie in Thailand waren und die noch nie in einem Land gelebt haben, wo Jesus vollkommen unbekannt ist. Ich möchte 4 Gründe nennen, warum Mission in Thailand. Der erste ist einer für Christen, für uns. Der erste Grund, weshalb Mission in Thailand ist, weil das thailändische Volk komplett unerreicht ist. Unerreicht bedeutet, dass die meisten Menschen dort keinerlei Ahnung von Jesus haben und auch keinen Zugang zu Jesus. Die Unerreichten ist mein großes Herzensthema, deshalb muss ich hier kurz ausholen. Ein Drittel der Weltbevölkerung ist unerreicht aktuell. Ein Drittel der Weltbevölkerung hat keine Ahnung, wer Jesus ist. Und ein Drittel der Weltbevölkerung bedeutet für uns gar nichts, weil wir keine Ahnung haben, was ein Drittel der Weltbevölkerung ist. Könnte ich ganz kurz das Video haben? Ah, ach, das mache ich auch von hier. Cool. Okay. Ah, cool. Was ihr seht, sind 10 Gesichter pro Sekunde. Um die Anzahl der Menschen zu sehen, die unerreicht sind, also knapp 2 Milliarden Menschen, müsstet ihr dieses Video 6 Jahre lang ohne Unterbrechung schauen. Das ist die Anzahl der Menschen, die noch nie von Jesus gehört haben und die keinen Zugang zum Evangelium haben. Und das ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit. Eigentlich sagt das, wir haben unseren Job, den Job, den Jesus uns gegeben hat, seine Botschaft bis an die Ende der Welt zu bringen, lausig gemacht in 2000 Jahren. Also, wir haben noch viel zu tun. Es gibt noch viele Unerreichte. Viele, viele Menschen warten noch darauf, von Jesus zu hören. Meine Notizen hier öffnen. Die Thailänder sind eine der 25 größten unerreichten Völkergruppen. Mit fast keinen Christen. Die Anzahl der Christen in Thailand ist geringer als 0,5%. 0,5%. Und von diesen 0,5% leben mehr als 50% in drei Städten. Das bedeutet, wer außerhalb dieser drei Städte lebt, wird es sehr schwer finden, einen Christen kennenzulernen, der ihm das Evangelium erzählen kann. Also Gott hat uns aufgetragen, seine Botschaft zu allen Menschen zu bringen. Also ist der erste Grund für mich, als Nachfolger Jesu nach Thailand zu gehen, dahin zu gehen, wo die Unerreichten sind. Wenn Jesus sagt, erzähl den Unerreichten meine Botschaft, dann gehe ich dahin, wo die Unerreichten sind. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei, warum Mission in Thailand, ist, dass Familien in Thailand absolut kaputt sind. Ja, hab schon. Woran mache ich das fest? Ich mache das daran fest, dass es in Thailand Werbekampagnen gibt, die Vätern sagen, bitte spiel doch mal mit deinen Kindern. Mehr als 50% aller Väter in Thailand spielen nicht regelmäßig mit ihren Kindern. Mehr als 70% aller Männer haben andere Frauen neben ihrer Partnerin, also Prostituierte oder andere Frauen. In Thailand, wegen der Kultur, ist Vergebung ganz schwer. Die erste Person, die wir zu Jesus geführt haben, der ist 25 Jahre alt und hat in seinem ganzen Leben, noch nie ein einziges Mal seine große Schwester um Vergebung gebeten. Er hat noch nie gesagt, bitte verzeih mir oder Entschuldigung, dass ich das gemacht habe. Hängt mit der Kultur des Gesichtwahrens zusammen. Alkohol ist ein großes Problem. Viele, viele Männer sind schwer alkoholabhängig und besaufen sich ständig. Dadurch kommt Gewalt in Familien und Ehen, was auch ein großes Thema ist. Wir haben einmal ein Camp für Kinder gemacht und haben die Kinder Gebete aufschreiben lassen. Und da waren so Sachen dabei wie, Jesus, bitte mach, dass mein Vater aufhört, mich zu schlagen. Jesus, bitte schenk mir nur einen Menschen, der mich liebt. Jesus, bitte schenk mir eine neue Familie. Das ist die Realität von Kindern in Thailand. Wenn wir an Thailand denken, dann sagt man ja auch, das Land des Lächelns, das ist eine Maske. Hinter der Maske sind die Familien kaputt. Hinter der Maske ist viel, viel Traurigkeit. Der nächste Punkt, was in Thailand ist, ich klicke auf den falschen, das ist nicht, ist, die Sexualität in Thailand ist vollkommen außer Kontrolle. Ich habe es schon erwähnt, vorhin 70% aller Männer, wahrscheinlich mehr, gehen regelmäßig zu Prostituierten oder haben Nebenfrauen. Gig. So heißt das, eine Sexpartnerin. Wo wir Freundschaft Plus sagen, ist das ein Gig, eine Sexpartnerin. Das ist in Pattaya, der Hauptsexstadt Thailands, 30.000 Prostituierte in einer Stadt. Eine Straße mit Bordell an Bordell. Das ist Amy, meine Tochter, die da auf der Straße tanzt. Wir gehen da manchmal durch die Straßen und wenn wir in Pattaya sind, das ist nicht da, wo wir leben, und versuchen mit Frauen zu reden. Mit 19 Jahren hat der durchschnittsthailändische Jugendliche schon 5 Sexualpartner gehabt. An Unis verdienen sich Mädchen bessere Noten, indem sie ihren Dozenten Sex anbieten. Oder wenn die neuen Schüler an die Uni kommen, dann gibt es wie so einen Initiierungstag, wo verschiedene Spielchen gespielt werden. Und eins davon ist zum Beispiel mal eine Vergewaltigung als Rollenspiel darstellen. Also eine komplett sexualisierte Gesellschaft und die Sexualität ist vollkommen außer Rand und Band. Oder ich war einmal in einem Dorf und also meine Geschichte, mein Zeugnis, meine Mutter wurde von ihrem Vater sexuell missbraucht. Deshalb rede ich offen über sexuellen Missbrauch. Und auch in den Dörfern, weil es Teil meines Zeugnisses ist. Und ich erzählte da so mein Zeugnis und dann meinte die Frau, mit der ich rede, ach ja, das ist bei uns ganz normal, bei uns im Dorf wird jedes Kind sexuell missbraucht. Okay. Wir reden von einer Kultur, die ohne Jesus, die Jesus nicht kennt und deshalb kaputt ist. Dieses Land braucht Thailand. Und immer, wenn wir ohne Jesus sind, wird es Zerbruch geben. Und dann noch ein Wort zur Sexualität. 50 Shades of Grey. Ich weiß, viele sagen, oh ja, ist doch nicht schlimm, kann man doch lesen und so. Ich sag nur dazu, was wir konsumieren, beeinflusst unser Denken. Egal, ob bewusst oder unbewusst. Seit 50 Shades of Grey ist die Prostituierten-Szene in Thailand viel gewalttätiger geworden. Leute lesen das und Leute wollen das. Die Männer kommen nach Pattaya und wollen jetzt die Prostituierten schlagen oder, was weiß ich, Gewaltspielchen spielen. Das war früher nicht so. Das kam durch 50 Shades of Grey, ist das bekannt geworden, und die Frauen leiden darunter. Ja? Seid nicht so dumm zu denken, dass das, was ihr konsumiert, das macht euch, das prägt euch. Nur so ein Wort nebenher. 50 Shades of Grey. In Pattaya, in dieser Stadt, gibt es ein Auto, eine Straße. Da kommt jeden Tag um 10 Uhr ein schwarzes Auto. Da stehen Mütter mit ihren Kindern Schlange. Dann geben die ganzen Mütter die Kinder in das Auto. Und dann gehen die Mütter arbeiten oder so. Und dann kommt das Auto um 16, 18 Uhr wieder, gibt die Kinder mit dem Umschlag an Geld zurück. Jeder weiß das. Durchdenken. Kinder werden verkauft für Sex. Das ist die Realität der glücklichen Thailänder. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber gehen wir weiter. Und das Dritte, warum Mission in Thailand wichtig ist, ist der Buddhismus. Wir haben irgendwie ein komplett falsches Bild von Buddhismus. Was immer ihr gehört habt hier in der westlichen Welt über Buddhismus, wahrscheinlich Schwachsinn und wurde niemals von Buddha gelehrt. Buddhismus ist im Kern eine vollkommen hoffnungslose Religion. Weil im Endeffekt ist der Buddhismus, den Buddha gelehrt hat, das Alte Testament. Wenn du perfekt lebst, kommst du in den Himmel. Wenn du nur einmal einen Fehler machst, wirst du dein Leben lang in einem Kreislauf von Leiden sein, bis du irgendwann mal keinen Fehler machst, was nie als Mensch passieren wird. Und weil das eine hoffnungslose Religion ist, haben sie sich abgewandt von dem, was Buddha sagt, und heute ist der Buddhismus eigentlich nur noch Geld. Die Thais gehen in den Tempel und zahlen Geld, um sich Glück zu verdienen. Thais glauben ganz stark an Geister. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass als unser Sohn Joel geboren wurde, zwei meiner drei Kinder wurden in Thailand geboren, aber als Joel geboren wurde, zeigten wir den halt so rum, und dann meinte eine so, oh, der ist ja hässlich, scheußlich hässlich. Und wir so, danke schön. Das, was ich so erwartet hätte. Und dann haben wir das ein bisschen recherchiert. Und es kommt daher, dass die das zu Kindern sagen, weil sie Angst haben, dass die Geister kommen und die hübschen Kinder holen. Sie wollen die Geister austricksen und sagen deshalb, dass sie ein scheußliches Baby, weil sie Angst haben, dass die Geister kommen und die Babys klauen. Also da ist eine Angst vor Geistern. Schwarze Magie gibt es in Thailand. Ganz krass auch ist Astrologie und Kartenlegen. Und das kann auch sehr unpraktisch sein. Zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, ein Thai-Kind, dann gehen die Eltern zum Astrologen und verlangen das Horoskop für das Leben des Kindes. Wenn in dem Horoskop jetzt aber sowas Unpraktisches, wie zum Beispiel, wenn du heiratest, wird dein Ehepartner ein halbes Jahr später sterben. Überlegt euch doch mal, wer diese Frau noch heiraten wird. Kann sein, dass die nur wegen diesem dummen Horoskop in ihrem Leben niemals einen Ehepartner findet, weil das über ihr ausgesprochen wurde von jemandem. Also ein ganz, ganz starker Aberglaube, Glaube in diesem ganzen Zeug, ja, der Buddhismus. Also diese Menschen von außen, ja, von außen lachen sie, weil jeder muss lachen, wer nicht lacht, ist schon mal, es geht einfach nicht in der Kultur. Eine kaputte Kultur, weil es eine Kultur ohne Jesus ist. Wie heilt man jetzt aber eine Nation? Wie heilt man eine Nation von 20 Millionen Menschen oder ein ganzes Land? Ich glaube, Jesus hat eine Antwort. Und seine Antwort ist der Auftrag, den er uns gegeben hat. Matthäus 28, 19, Vers 20. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen habe. Jesus hat eine Lösung für die meisten Probleme in dieser Welt. Und diese Lösung ist Jüngerschaft. Ihm nachfolgen, sein Jünger sein. Und nicht nur ihm nachfolgen, sondern ihm nachfolgen bedeutet in einem biblischen Kontext immer andere zu Jüngern machen. Jünger machen Jünger. Wenn das nicht zusammengeht, würde ich sagen, ist es schwierig zu begründen, dass das dann noch biblische Jüngerschaft ist. Und also das ist ja, was wir den Missionsbefehl nennen, den letzten Auftrag Jesu, den er uns gegeben hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Da stehen ja jetzt irgendwie viele Sachen drin. Ich habe das unterstrichen, weil im Urtext, so habe ich gehört und nachgelesen, im Urtext steht da, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann könntet ihr euch denken, indem ihr sie tauft und indem ihr sie gehorsam lehrt. Ja? Also der Job ist Jünger machen und das machen wir, indem wir taufen und indem wir gehorsam lernen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, klingt ja gut, passt schön zusammen, aber wie funktioniert das? Also wie wird eine Nation geheilt durch Jünger machen? Komme ich zu, erkläre ich euch. Wir wollen Jünger machen, so wie Paulus das gemacht hat. Und Paulus erklärt uns das ein bisschen in 2. Timotheus 2, Vers 2. Da steht, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die dann fähig sein werden, wieder andere zu lernen. Da sehen wir 4 Generationen. Wir haben Paulus, der befiehlt es Timotheus an, der befiehlt es Leuten an und die sollen es wiederum anderen anbefehlen. Und das ist, was wir Multiplikation nennen. Jünger machen Jünger. Wir wollen Jünger machen, die wieder Jünger machen, die wieder Jünger machen, damit das Ding wächst und groß wird. Wir wollen Multiplikation sehen und keine Addition, weil da ist ein Unterschied. Multiplikation versus Addition. Wir wollen Hasenkirchen gründen, keine Elefantenkirchen. Ein Elefant ist erst fähig, Kinder zu machen, wenn er 18 Jahre alt ist. Und dann ist er 22 Monate schwanger, um ein Baby zu machen. Das bedeutet, in 3 Jahren wächst seine Familie von 2 auf 3 Elefanten. Bei Hasen ist es anders. Hasen sind mit 4 Monaten bereits fähig, Babys zu machen. Und dann sind sie nur einen Monat schwanger und haben normalerweise um die 7 Babys. Deshalb sagen wir auch, treiben wie die Kanickel. Und die können rein theoretisch in 3 Jahren, können sie mehr als mehrere Millionen Babys machen, würden nicht andere Tiere die Babys fressen und Naturgedöns dazukommen. Ja. Wir wollen nicht Kirchen gründen, die 18 Jahre brauchen, um eine andere Kirche zu gründen. Wir wollen Multiplikation sehen, schnelle Multiplikation, Hasenkirchen. Wie funktioniert das? Wie heilt Jüngerschaft ein Land? Kaputte Familien, fangen wir damit an. Ich habe euch schon erzählt von Thun. Thun ist die erste Person, die wir zu Jesus führen durften und taufen durften. Und Thuns Familie war so eine kaputte Familie. Die Mutter hat nicht mit der Tochter geredet, da war so eine Geschichte, die wollten einander nicht vergeben. Und mehrere Themen einfach, ja. Thun ist zu Jesus gekommen und hat den Wert von Vergebung verstanden. Und hat angefangen, statt zu hassen, zu vergeben und weiterzulieben. Dadurch ist Jesu Liebe und Jesu Heilung in die Familie gekommen, sodass kaputte Beziehungen wieder heil geworden sind. Oder ein anderes Thema ist einfach nur dadurch, dass wir eine heile Familie in Thailand sind, gucken sich die Leute das von uns ab. Wir hören von fast all unseren Thai-Freunden, wir wollen unsere Kinder so erziehen wie ihr. Weil die meisten haben kein Vorbild in Sachen Kinder erziehen. Wenn Kinder da laut sind, werden sie auch einfach geschlagen, bis sie leise sind. Von daher ist das eine Rückmeldung, die wir ganz oft bekommen. Oder eine andere Freundin von uns hat gesagt, Manuel, ist dir eigentlich klar, ich habe noch nie in meinem Leben einen Mann wie dich gesehen. Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der so viel Zeit mit seinen Kindern verbringt oder einen Mann, der Wäsche aufhängt. Also einfach nur da zu sein, modelliert ihn, wie eine heile Familie aussieht, wie eine Familie aussieht, wo einander geliebt wird in der Familie. Oder das Erste, was Thun gesagt hat, nachdem wir ihn getauft haben, war, ich will mit meiner Familie später mal Jesus so nachfolgen, wie deine Familie Jesus nachfolgt. Ja. Das Nächste ist Sexualität außer Kontrolle. Versucht mir zu folgen, okay? Das ist ein längerer Prozess, was ich jetzt sehr komprimiere. Wir sind nach Thailand gegangen, um Menschenhandel zu bekämpfen. Ja, meine Frau und ich, wir haben großes Herz für Prostituierte, für Kinder in Prostitution. Wir haben jahrelang Kinderarbeit, Jugendarbeit gemacht, hier in Deutschland. Wir sind da hingegangen mit dem Gedanken, vielleicht ein Kinderheim zu gründen, wo dann Kinder aus Kinderprostitution hinkommen können. In der Vorbereitung dafür haben wir verstanden, dass das nicht ist, was wir eigentlich wollen, weil es nicht das Problem löst. Angenommen, ich mache das, okay? Ich gehe nach Thailand, gründe ein Kinderheim und hole 20 Kinder raus aus Kinderprostitution. Alles, was passiert, ist, dass 20 neue rekrutiert werden. So ein Dienst ist nicht schlecht und gut ist jeder, der diesen Dienst macht, aber es löst das Problem nicht. Wenn ich 20 Kinder raushol, werden 20 neue rekrutiert. Ein Bordellbesitzer kann ein Kind für $100 kaufen. Als Sexsklaven. Das ist die Realität. Und das will ich nicht. Von daher haben wir überlegt, okay, was willst du dann, Jesus? Was sollen wir machen? Und Jesus hat uns gesagt, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. So lange wie Männer nach Sex fragen mit Prostituierten und Kindern, wird es dieses Angebot geben, egal wie sehr wir es bekämpfen. Weil Menschenhandel ist gerade die lukrativste Mafia der Welt. Weil du hast sehr wenig Gefahr eigentlich als Menschenhändler. Du hast fast keine Kosten und du kriegst riesig viel Geld dafür. Aber wie verändern wir die Nachfrage? Die Nachfrage kommt von Männern. Und um die Nachfrage zu verändern, müssen wir das Herz von Männern verändern. Das ist der einzige Weg, Menschenhandel effektiv auf lange Frist zu bekämpfen. Das Herz von Männern verändern. Und das können wir nicht. Das kann nur Jesus. Deshalb in unserem Denken, in unserem Verständnis, bekämpfen wir Menschenhandel, indem wir Männerherzen verändern durch Jesus. Jesus hat mein Leben verändert. Ich glaube, ohne Jesus wäre ich wahrscheinlich ein totales Arschloch, was total pornografieabhängig wäre und ständig besoffen wäre und mit Frauen schlafen würde. Glaube ich, dass ich das wäre ohne Jesus. Aber Jesus hat mich von diesem allen gerettet. Dadurch, dass ich mit ihm gehe, dass ich ihm gehorche. Und ich glaube, er kann das auch mit anderen Männern tun. Ja? Also wir glauben, der einzige Weg, diese Sexualität außer Kontrolle wieder in Kontrolle zu kriegen, ist, Menschen in die Jesus-Nachfolge zu bringen, damit Jesus die Herzen heilen kann, damit die Nachfrage zurückgeht, damit auch das Angebot zurückgeht. Was nicht bedeutet, dass wir nebenbei uns mit Prostituierten anfreunden und ihnen versuchen, einen Alternativausweg zu geben. Und das Letzte ist Buddhismus. Die zweite Person, die wir getauft haben, war ein Mädchen namens Sue. Und sie sagte danach, Manuel, ist dir klar, dass ich das erste Mal in meinem Leben Hoffnung habe? Der Buddhismus hat keine Hoffnung. Aber mit Jesus haben wir Hoffnung. Ja? Unser Ziel. Was wir sehen wollen, ich habe schon gesagt, ist eine Jüngerschaftsbewegung. Jünger machen, bla bla. Und alles, was wir tun, fällt in einen dieser fünf Bereiche dort. Gebet, Vision geben, Personen des Friedens finden, Discovery Bible Studies starten und Coaching. Ich erkläre die Bereiche gleich mehr. Also, das ist, was wir machen. Der erste Punkt ist Gebet. Jeder große geistliche Durchbruch in der Welt, denke ich, hat irgendwie mit Gebet angefangen. In 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, vor allem anderen fordere ich euch auf. Man könnte auch sagen, das Wichtigste, das Erste, die höchste Priorität ist, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Gebet sollte oberste Priorität haben. Und das glauben wir von Herzen. Wir glauben, wir werden keine Frucht sehen, wenn nicht Leute für uns beten und wir selber beten. Deshalb frage ich euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, klar, Geld ist irgendwie eine Möglichkeit, aber das ist jetzt auch nicht das Wichtigste. Ich glaube, dann ist es vielleicht sogar Gebet. Wir brauchen Leute, die für uns beten, und die besonders für die Leute beten, die wir zu Jesus führen. Und dass wir wirklich diese Bewegung in Thailand sehen können, dass Jesus da einen Durchbruch schenkt in Thailand. Wir brauchen Leute, die für uns beten. Und ja, wenn ihr Beter seid oder wenn ihr das werden wollt, wenn ihr da wachsen wollt in dem Bereich, dann ich habe später so eine Liste, die ich irgendwo auslegen werde. Vielleicht da hinten beim Essen ist immer gut. Und da könnt ihr euch eintragen, wenn ihr unseren Rundbrief bekommen wollt. Und dahinter ist so ein kleines Kästchen, wo Gebet drüber steht. Wenn ihr unseren Gebetsrundbrief haben wollt, der kommt so in 2 Wochen inzwischen, würde ich mal sagen. unser Rundbrief kommt so jeden Monat oder zwei Monate, je nachdem, wie wir dazu kommen. Und unsere Wochenmail, unser Gebetsnewsletter kommt jede Woche oder jede zweite. Dann dürft ihr euch da Häkchen machen, dann kriegt ihr mehr News, wie ihr für uns beten könnt. Eine krasse Sache zum Beispiel, unten rechts, das ist Sue. Das Mädchen, was wir getauft haben. Und als ich sie das nächste Mal getroffen habe, nachdem wir sie getauft haben, hat sie gesagt, Manuel, seit Jahren habe ich schon Schlafprobleme. Ich schlafe fast keine Nacht durch. Ich liege wach in meinem Bett und wälze mich. Und ich habe mit Jesus darüber geredet und in der Nacht, nachdem ich gebetet habe, hatte ich einen Traum, wo ich im Schoß von Jesus lag und Jesus mir den Kopf gestreichelt hat. Und das war die erste Nacht, wo ich durchgeschlafen habe. Und seitdem habe ich keine Schlafprobleme mehr. Bis heute, Monate später. Die Geschichte an sich ist schon cool. Aber für mich ist sie noch viel tiefer, weil seit über einem Jahr vor dieser Begegnung bete ich fast täglich, dass Jesus anfängt, den Thais Träume zu schenken. Gott tut was ganz Großes in der muslimischen Welt. Gott begegnet Tausenden von Muslimen im Traum. Und die Muslime kommen zu den Missionaren und sagen, Jesus ist mir im Traum begegnet, was muss ich tun, um errettet zu werden? Und das will ich auch in Thailand sehen. Macht mir die Arbeit einfacher, deutlich einfacher. Von daher bete ich da seit einem Jahr jeden Tag für und das war der erste Traum, den Gott geschenkt hat. Und ich glaube, es kommen mehr. Das ist was, wo ihr gerne mit mir für beten dürft, dass Gott Träume schenkt den Thais. Gott beantwortet Gebet. Eine andere absolut krasse Gebetserhörung ist, als wir vor 2 Jahren hier waren, haben wir jedem erzählt, wie schwierig unsere Lebenssituation ist. Wir haben in einem alten Haus gewohnt, das eher so ein Zoo war. Da gab es eine Taubenplage. Die Häuser waren so, die Dächer waren so voll mit Taubenscheiße, dass die Dächer eingekracht sind. Na, da unten das Bild links, ja. Das Gewicht von der Taubenscheiße war so schwer, dass das Dach eingekracht ist. Uns ist förmlich die Decke auf den Kopf gefallen. Also zum Glück nur aufs Fahrrad, aber die Decke ist eingekracht. Also es war ein grausames Haus und wir haben nichts anderes gefunden und wir hatten keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir haben nichts zu mieten gefunden und als Missionar hatten wir jetzt auch nicht gerade 100.000 Euro, um ein Haus zu kaufen. Wir haben dafür gebetet, wir haben allen Leuten gesagt, sie sollen dafür beten und es hat sich tatsächlich jemand gefunden oder Gott hat gesagt, er will uns ein Haus geben und er hat uns eine Person genannt, die wir fragen sollen und diese eine Person hat uns tatsächlich 100.000 Euro geliehen. Habt ihr Freunde, die euch einfach mal so 100.000 Euro leihen? Wahrscheinlich eher nicht. Also wie krass ist das? Gott hat eine Tür aufgemacht. Jetzt müssen wir das natürlich abbezahlen, aber das können wir auch durch Kindergeld. Halleluja, danke Deutschland. Und jetzt haben wir ein schönes Haus. Ja, Gott hat uns versorgt, weil sonst hätten wir wahrscheinlich in Thailand noch nicht lange überlebt. Der Stress in diesem anderen Haus zu wohnen war so hoch, dass das erste Jahr wirklich richtig schwer war. Aber jetzt konnten wir dieses Jahr viel mehr erreichen, weil wir einfach als Familie ein sicheres Zuhause hatten. Das erste Mal seit Jahren. Also Gebet war der erste Punkt. Der zweite ist, die Vision, die wir haben, weitergeben. Andere Leute dort darin trainieren. Das machen wir, indem wir in Schulen sprechen, in Jüngerschaftsschulen, DTS von YWAM, da lehre ich darüber. Wir posten Videos darüber, wie wir das Evangelium erklären in YouTube. Wir haben Leute, die kommen und mit uns leben und das angucken, was wir machen, einfach weil die Arbeit, die wir machen, eine Pionierarbeit ist. Weil nicht viele so versuchen, die Details zu erreichen, wie wir das machen. Genau. Von daher, wir versuchen Leute da drin zu trainieren, jünger zu machen. Vision geben, trainieren. Das nächste ist Person des Friedens. Diese Bezeichnung Person des Friedens kommt aus Markus 10, wo Jesus seine Jünger aussendet und er sagt denen, geht in die Dörfer und da findet Personen des Friedens, Kinder des Friedens. Und die werdet ihr daran erkennen, dass sie offen sind für eure Botschaft, dass sie euch in ihr Haus aufnehmen, dass sie euch Essen geben. Und genau das machen wir. Thun ist der links oben. Thun und ich, wir sind fast jeden Tag in den Dörfern und laufen willkürlich durch die Straßen und versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um Personen des Friedens zu finden. Und ich glaube, Thun und Sue waren beide Personen des Friedens. Weil Thun, das ist links oben der, den habe ich eigentlich als Übersetzer angestellt. Ich lerne Thai, aber way to go, noch ein bisschen ausbaufähig. Deshalb habe ich ihn als Übersetzer angestellt, mit mir in die Dörfer zu gehen. Und ich habe ihn nie gefragt, ob er Jesus nachfolgen will. Er hat für mich das Evangelium vielleicht 4-5 Mal übersetzt. Und eines Tages bekam ich eine Nachricht von ihm Und er fragt einfach, Manuel, kann ich eigentlich auch Jesus nachfolgen? Und ich so, nein, du bist nur der Übersetzer. Hab natürlich gesagt, ja, sicher. Und dann haben wir ihn getauft. Ja, und er ist auf mich zugekommen. Ich habe ihn nie gefragt. Irgendwie coole Geschichte. Und Sue war Barista, also hat Kaffee gemacht in einem Café, wo wir ab und zu mal hingegangen sind zum Beten und Austauschen. Und dadurch ist irgendwie eine Freundschaft gekommen mit ihr. Und eines Tages saß ich halt da und sie hat mir Fragen über Jesus gestellt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich erkläre dir das. Und dann habe ich ihr das Evangelium erklärt und meinte sie so, oh, das ist schon cool mit Jesus, aber ich kann Jesus nicht nachfolgen, ich muss ja arbeiten. Okay, verstehe ich nicht. Und dann habe ich verstanden, dass sie ja gar kein Konzept davon hat, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und sie dachte, wenn sie Jesus nachfolgt, muss sie so sein wie ich, dann muss sie in die Dörfer gehen jeden Tag und den Menschen von Jesus erzählen. Und da hat sie gesagt, das kann ich nicht, ich muss ja arbeiten. Sie hat nur 2 freie Tage im Monat. 2 freie Tage, sonst arbeitet sie jeden Tag von 8 bis 6 Uhr. Also seid dankbar für Deutschland, wo ihr ein Wochenende habt, jedes Wochenende. So meistens. Und habe ich ihr erklärt, nein, das hast du falsch verstanden. Habe sie ihr erklärt, dass auch sie Jesus nachfolgen kann. Dann meinte sie so, ja, ich will da mit meinem Freund drüber reden. Also ist sie gegangen, hat mit ihrem Freund drüber geredet und dann habe ich eine Nachricht bekommen. Hier, ich will, dass du das Evangelium meinem Freund erklärst. Dann sind die 2 zu mir nach Hause gekommen. Ich habe den beiden alles erklärt und als ich fertig war, meinte sie so, ich will jetzt getauft werden. Okay, hast du was mitgebracht? Nö. Okay, wollen wir es morgen machen? Nein, ich will jetzt getauft werden. Also hat sie Klamotten von meiner Frau bekommen und wir sind direkt in unseren Pool gegangen und haben sie getauft. Vorbereitete Menschen. Menschen, die Gott vorbereitet hat. Personen des Friedens. Werde ich morgen im Workshop viel mehr erklären. Also morgen geht es ja darum, wie kommen wir mit Leuten ins Gespräch über Jesus? Wie können wir das Evangelium erklären? All die Themen, wie mache ich Jünger? All die Prinzipien, die ich gelernt habe in den letzten Jahren und die wir verwenden, werde ich morgen weitergeben. Herzliche Einladung nochmal dazu. Personen des Friedens finden, genau. Menschen, die Gott vorbereitet hat. Auf der Suche haben wir viele lustige Leute kennengelernt. Das sind so ein paar Leute, die wir kennengelernt haben. Das oben links, das ist die Mama von Thun. Die habe ich dann natürlich auch irgendwie kennengelernt und die glaubt noch nicht an Jesus. Sie hat nie ein Bekenntnis zu Jesus gemacht, aber die hat uns ihren Freundeskreis geöffnet. Die hat gesagt, ich nehme euch mit in mein Dorf, da könnt ihr dem ganzen Dorf von Jesus erzählen. Also sind wir das unten links ins Dorf gegangen und haben den Leuten von Jesus erzählt. Sie hat uns zu ihrer Nachbarin mitgenommen und gesagt, erzählt der Jesus-Geschichten. Sind wir zu der Nachbarin gegangen, haben Jesus-Geschichten erzählt. Die Buddhisten nehmen mich mit zu den anderen Buddhisten, um ihnen Jesus-Geschichten zu erzählen. Oder das oben in der Mitte, das ist eine Bibelentdeckergruppe, die ich leite. Und die ist so zustande gekommen, dass du und ich einfach über den Markt gelaufen sind. Und dann hat eine Frau angefangen, hinter uns herzuschreien, hallo Ausländer! Und inzwischen, in der Vergangenheit bin ich immer weitergelaufen, weil ich es doof fand. Aber inzwischen weiß ich, ich muss auf die Person zugehen, weil sich daraus oft ein Gespräch entwickelt. Und aus diesem Gespräch hat sich dann eine Bibelentdeckergruppe entwickelt. Und die Frau öffnet uns das ganze Dorf. Das ist sehr cool. Gebet, Vision weitergeben, Personen des Friedens finden. Wenn wir sie finden, dann starten wir DBS-Gruppen mit ihnen. Discovery Bible Studies. Das sind Bibelentdeckergruppen, in denen wir einfach ihnen Bibelgeschichten erzählen. Ich predige nicht, ich predige in Thailand gar nicht. Alles, was ich mache, ist ihnen Geschichten erzählen und sie dann fragen und in das Gespräch über die Geschichte führen. Aktuell haben wir 7 Gruppen, also so 20, 30 Thai-Buddhisten, die auf einer regelmäßigen Basis von uns Jesus-Geschichten hören, die Geschichten teilweise auswendig lernen und überlegen, wie sie die Geschichte in ihrem Leben umsetzen können, ohne überhaupt Jesus nachzufolgen. Also wir haben Thai-Buddhisten, die ihren Job, Jesus nachzufolgen, fast besser machen als viele Christen in Deutschland, würde ich fast sagen. Die überlegen, was will Jesus mit der Geschichte sagen und wie kann ich es in meinem Leben umsetzen und erzählen sie teilweise noch ihren Freunden. Discovery Bible Studies. Wer darüber mehr lernen will, da gibt es ein Buch zu, das habe ich auch mitgebracht. Das gibt es erst seit ein paar Wochen in Deutsch. Habe ich mitgebracht, kostet 15 Euro. Wer eins haben will, kann ich verkaufen. Da irgendeine coole Geschichte. Okay. Was wir gemerkt haben, wenn wir mit der Bibel arbeiten, dann brauchen wir auch eine Bibel, die wir nutzen können. Es gibt eine Thai-Bibel, aber die ist sehr schwer zu verstehen. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr unrevidierte Schlachter lest oder sowas. Also ganz viele Worte, die die Thais absolut nicht kennen, wie ein eigenes Vokabular. Deshalb war uns klar, wir brauchen eine Bibel, eine Volksbibel, so wie Luther das gemacht hat. Wir brauchen eine Bibel, die die Leute verstehen. Also haben wir uns unsere eigene Bibel gemacht. Das ist unsere eigene Bibel. Hat den schönen Namen Nangse Heng Kwam Wang, was so viel heißt wie Buch der Hoffnung. Ich würde niemals auf eine Bibel schreiben. Das Buch der Hoffnung. Weil Thais haben keine Hoffnung. Also nennen wir das Buch der Hoffnung. So sieht das aus, hübsch Gold. Und die Bilder sind so ein bisschen an die thailändische Kultur angepasst, sagen wir es mal so. Und mit dieser Bibel, die Bibel ist jetzt, die ist 3 Wochen, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, glaube ich, fertig geworden. Und wir haben schon jetzt so viele coole Geschichten damit tun. Zum Beispiel, ich habe ihm Geld angeboten, um die durchzulesen und mal Fehler zu checken. Und mir zu sagen, das raff ich nicht, wie können wir das verbessern? Und nach einem Drittel hat er gesagt, Manuel, ich will dein Geld nicht. Ich will das Buch lesen, um Gott besser kennenzulernen. Dann haben wir es zugegeben. Und ich habe so gesagt, hier, du hast 4 Monate, während ich in Deutschland bin, um das durchzulesen. Und dann will ich, dass du mir Feedback gibst. Der hat 2 Tage gebraucht. 80 Geschichten. Die haben Hunger, die wollen lernen. Und sie brauchen eine Bibel, die sie verstehen können. Dann Dun hat eine der Bibeln an Mädchen geschickt, was suizidale Gedanken hat, was er von der Uni kannte. Dann habe ich einfach 10 Bibeln Sue mitgegeben und die Mama hat das in der ganzen Nachbarschaft verteilt, die Bibeln. In der einen DBS-Gruppe mit der Frau vom Markt, die hat mir gesagt, hast du noch 10 Bücher? Ich verteile das an alle Leute im Dorf, die gerne lesen. Ja, ja, ich hab. Oder eine Bibel lag in einem Dienst, der hilft, Prostituierten rauszuholen. Lag darum und da war ein Handwerker, der Klimaanlagen repariert hat. Und der hat das gesehen, Buch der Hoffnung, hat ein bisschen drin geblättert. Der Dienst hat das gesehen, haben ihm Bibel geschenkt. Und das nächste Mal, als er wiedergekommen ist, hat er gemeint, das ist ein tolles Buch. Immer wenn ich mich jetzt betrinken will, betrinke ich mich nicht mehr, sondern lese stattdessen Bibel. Weiß ich so, gut, besser. Dann der Dienst, von dem ich eben erzählt habe, die haben 200 Bibeln bestellt und haben 100 davon an Situierten Pattaya ausgegeben. Die haben gesagt, wir versuchen das schon lange, aber die Prostituierten verstehen keine einzige der Thai-Bibeln. Die haben fast alle keinen Schulabschluss, die raffen das nicht. Und das ist endlich mal eine Bibel, die vielleicht die Frauen verstehen könnten. Also unsere Bibel ist begehrt, das ist cool. Wir haben die natürlich auch in all unseren Bibelentdeckergruppen ausgegeben. Da seht ihr, das ist Thailand. Da seht ihr, wo die schon überall im Gebrauch ist. Genau, in verschiedenen Ecken. Das ist ziemlich cool und ich denke, das wird zunehmen und wachsen, weil da einfach eine Lücke ist. Also wir haben nicht christliches Vokabular verwendet, sondern im Endeffekt buddhistische Wörter, die Leute auch verstehen. Der letzte Bereich ist Coaching. Das bedeutet einfach nur so viel wie die Leute, die wir zu Jesus geführt haben, dann anleiten da drin, andere Jünger zu machen und Hauskirchen zu starten. Also das im Endeffekt, was ich jetzt mit Su und Dun mache. Ja, ich investiere in sie, damit sie dann das multiplizieren können, damit sie das weitergeben können wieder an andere. Das ist so, was wir in Thailand machen. Zusammengefasst, unsere Vision ist, die Völkergruppe der Zentralthailänder wirklich mit dem Evangelium zu erreichen, Jünger zu machen, die Jünger machen. Und nicht nur damit, dass die Thailänder erreicht werden, sondern dass von den Thais wieder Leute ausgehen zu anderen unerreichten Völkergruppen, damit wir können es in unserer Generation schaffen, den Missionsauftrag zu erfüllen. Wenn wir uns zusammenreißen, können wir es schaffen. Es sind vielleicht noch 2.000, 3.000 unerreichte Völkergruppen. Es müssten sich wahrscheinlich nur 20 oder 30 Kirchen zusammentun und auf eine Völkergruppe fokussieren und wir können in den nächsten 10 Jahren den Missionsauftrag erfüllen. Wir können die Generation sein, wo Jesus wiederkommt, wo wir jede Ecke der Welt erreichen, wenn wir strategisch arbeiten. Aber dafür müssen wir uns halt als Leib Christi endlich mal zusammenreißen und das hinkriegen. Ich habe schon gesagt, unsere größte Not ist Gebet. Geld ist natürlich auch immer nett, aber wir brauchen wirklich Gebet. Ich lade jeden ein, uns zu besuchen. Ich wollte schon als Kind Missionar werden, aber irgendwann hat mein Papa gesagt, geh erstmal und guck dir das an. Also habe ich Kurztrips gemacht nach Kenia, ich war in Mosambik bei Heidi Baker, ich war in verschiedenen Ecken der Welt mit Kurzzeiteinsätzen und habe dadurch ein wachsendes Herz für Mission bekommen, verstanden, was die Aufgabe des Missionars ist und so Sachen. Wenn ihr das auch mal erleben wollt, in Sommerferien oder was weiß ich, oder nach dem Abi, schreibt mir, kommt vorbei. Nach Thailand kommen ist relativ günstig, verglichen mit anderen Ländern der Welt. Flüge. Sehr guter Preis ist 500 Euro hin und zurück. Frankfurt, Bangkok, aber so 600 Euro ist wahrscheinlich realistischer. 600, 700, 800 Euro. 800 Euro ist schon teuer. Und in Thailand leben ist relativ günstig. Wir haben 2 Gästezimmer inzwischen, weil wir immer Leute haben, die mit uns leben. Wenn ihr wollt, wir suchen einen Ersatz für unsere treue Jen. Jen war ein Mädchen, das ein halbes Jahr mit uns gelebt hat und auf unsere Kinder aufgepasst hat und uns im Haushalt geholfen hat. Sie hat einfach gesagt, sie hat keinen Ruf nach Thailand, aber sie hat einen Ruf in unsere Familie. Ihr Herz war einfach, uns als Familie zu dienen. Und sie hat es möglich gemacht, dass wir das alles, was wir machen, machen konnten. Ohne Jen hätten wir wahrscheinlich nicht die ersten Hauskirchen gestartet und die ganzen DBS-Gruppen machen können. Also wir suchen jemanden ab Juli. Also wenn irgendwer von euch Abi macht und noch nicht weiß, was er danach machen will, kommt nach Thailand, solange wie ihr könnt. Das umfasst uns im Haushalt helfen, die Kinder nehmen. Und als Gegenleistung modellieren wir heiles Familienleben und trainieren euch da drin in Jüngerschaft. Jen hat gesagt, das war die beste Zeit ihres Lebens. Sie hat so viel gelernt über Jesus Nachfolge und über Familie sein, dass sie das niemals... Ja, also für sie war es eine sehr gute Zeit. Wenn ihr kommen wollt, schreibt uns. Und dieses Jahr könnte es zu spät sein, aber in Zukunft über unser Missionswerk könnt ihr das sogar als irgendwas anerkennen lassen und dann kriegt ihr sogar Taschengeld und Kindergeld weiter. Das heißt, das trägt sich fast selber. Also ihr braucht eigentlich nur so 200, 300 Euro im Monat, würde ich sagen, in Thailand. Und das 200 Euro ist ja ihr Kindergeld und dann 100 Euro Taschengeld vom Missionswerk. Das heißt, ihr müsst fast nur den Flug zahlen. Aber da müsstet ihr halt dann für über das Missionswerk gehen und habt auch so einen Vorbereitungskurs, der euch vorbereitet. Genau. Danke fürs Zuhören und jetzt dürftet ihr mir Fragen stellen. Gegenwind. Sagen, dafür ist unsere Arbeit noch zu klein. Kommt vielleicht noch. Das Ding ist, Thailand ist das Paradebeispiel für unerfolgreiche Missionen. Thailand ist das Land in Südostasien mit dem meisten Input, also den meisten Missionaren, aber der wenigsten Frucht. Ja, Paradebeispiel für unerfolgreiche Missionen. Und von daher sieht, glaube ich, die Regierung Missionare nicht als eine große Bedrohung. Weil seit 200 Jahren sind Missionare im Land, aber es hat sich eigentlich nichts geändert im Land. Von daher haben wir jetzt nicht von der Regierung irgendwie Großverfolgung. Aber das könnte gut kommen, wenn die Arbeit größer wird und wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Nö. Also, ich glaube, der sicherste Ort ist in Gottes Willen. Und wenn das in einem Flüchtlingscamp in Nordirak ist, dann ist es da sicherer als hier in Deutschland. Und wenn meine Kinder sterben, dann holt Jesus sie zu sich. Dann sind sie schon bei Jesus und dann muss ich nur warten, bis ich wieder bei ihnen dabei sein darf. Also ich habe keine Angst um meine Kinder. Ich vertraue da Jesus, dass sein Wille auch in ihrem Leben geschieht. Und also, Thailand ist jetzt bestimmt nicht das gefährlichste Land. Wir sind sehr dankbar, wir haben eine gute medizinische Versorgung da. Und wir leben in einer Wohnsiedlung mit Wächter. Also ist jetzt nicht mega gefährlich. Wir haben viele Schlangen, bei uns gibt's Kobras und Pythons und so, aber auch da kann man auch hier auf der Straße von einem Auto überfahren werden. Leben ist gefährlich. Man endet immer mit dem Tod. Von daher. Pizzanlux ist eine große Stadt da, wo wir leben. Und da gibt es Kirchen. 3, 4? Ah, aber da gehen wir nicht hin. Wir vermeiden es, ins christliche Ghetto zu kommen und die christliche Sprache zu lernen. Wir wollen nicht die christlichen Vokabeln auffischen. Und unser Leben lang waren wir in der Kirche aktiv. Und also, wenn ich auf mein Leben zurückgucke, ich habe mein ganzes Leben in der Kirche verbracht und viel zu wenig Zeit damit verbracht, Leute aus meiner Klasse oder aus meinem Kurs zu erreichen und zu Jesus zu führen. Und das will ich nicht, dass es in Thailand passiert. Und es würde passieren. Wenn man erstmal anfängt, in der Kirche mitzuarbeiten, dann wird man überall gefragt zu predigen, hier, da, das zu machen. Das will ich nicht. Ich will meine volle Zeit in die Unerreichten investieren. Und wir haben jetzt eine Hauskirche gegründet mit Dun und Su. Also eigentlich haben wir zwei gegründet, aber die haben wir jetzt zusammengelegt für die Zeit, wo wir in Deutschland sind. Und das ist, was wir wahrscheinlich als unsere Kirche bezeichnen würden. Aber unser Input ist im Endeffekt unsere Beziehung zu Jesus. Wenn wir Bibel lesen, wenn wir zusammen beten, wenn wir Predigten hören, wenn wir uns austauschen, ich und meine Frau. Und wir haben da keinen Mangel. Also Bücher, die wir lesen. Das läuft über ein Missionswerk. Also unser Missionswerk in Deutschland heißt Globe Mission. In Thailand arbeiten wir aber für Jugend mit einer Mission. YWAM Thailand. Kommt einfach dadurch, dass YWAM keine Verwaltung hier in Deutschland hat. Deshalb haben wir in Deutschland als Verwaltung Globe Mission. Das bedeutet, ich habe einen Vertrag mit Globe Mission und Leute spenden an Globe Mission. Das heißt, wir schreiben jeden Monat oder 2 Monate schreiben wir einen Rundbrief. Und da steht drunter, wenn du uns unterstützen willst, spende hier an Globe Mission. Die Leute spenden an Globe Mission, kriegen ihre Spendenbescheinigung dafür am Ende des Jahres. Und wir kriegen das dann als, wir haben einen festgelegten Vertrag mit Globe und die zahlen uns das dann monatlich aus. So funktioniert das. Das ist ein Arsch voll Geld. 4.000 Euro brauchen wir im Monat. Weil wir müssen auch Rente und Krankenkasse und das alles selber bezahlen, Visa, und hätte ich nie gedacht. Und also ich dachte so 2.000 Euro und dafür hatte ich auch Glaube. Als ich dann so berechnet habe und 4.000 Euro gerechnet habe, dachte ich mir, oh Gott, da brauchen wir aber ein größeres Wunder. Aber Gott versorgt. Die regelmäßigen Spender decken es nicht ab, aber wir haben immer wieder Einmalspenden, die den Bedarf abdecken, so dass wir noch nie Mangel hatten. Und sogar den ganzen Druck der Bibel und die Kosten für die Übersetzung konnten wir alles von dem Geld, was wir gespendet haben, abdecken. Also jede Bibel, die wir drucken, kostet 1 Euro. Können wir alles noch von den Spenden, die wir bekommen, zahlen, weil wovon sonst? Ja. Man weiß nie, was Gott sagt. Ich bezweifle es. Aber man weiß nie. Also, ich glaube, wir werden noch ein paar Jahre in Pizzanalog sein, nur deshalb haben wir da ein Haus gekauft. Und ich weiß nicht, ob Gott uns danach in einen anderen Ort in Thailand beruft oder in ein anderes Land oder zurück nach Deutschland. Ich kann es dir nicht sagen. Aktuell wissen wir, das ist unser Ort, und das wissen wir auch sehr klar eigentlich, was danach kommt. Werden wir sehen, wenn es soweit ist. Dass wir raus aus dem christlichen Ghetto kommen und Jünger machen und sie nicht in die Kirche schleifen. Hauskirchen. Hasenkirchen. Ich erzähle darüber morgen mehr, aber meine Erfahrung ist, meine Kollegen an der Arbeit oder in der Schule in den Gottesdienst einzuladen, ist sie einzuladen, Fußbilds zu teilen, in ihren Ohren, so ungefähr. Meine Erfahrung kann hier ganz anders sein. Vielleicht freuen sich die Leute, in die Kirche zu kommen, aber Heidelberg und Frankfurter Ecke fahren die Leute da nicht so drauf ab, egal wie viel hippe Musik hier vorne ist. Aber ich glaube, es ist was ganz anderes, wenn wir sagen, ich verstehe voll, dass du in dem Bereich so Probleme hast, hatte ich auch. Und ich habe da was gefunden, was mir geholfen hat. Jesus, hast du Bock, zu mir nach Hause zu kommen und mit ein paar Freunden das zusammen zu entdecken? Bibel zu lesen und zu gucken, wie dir diese Geschichten in deinem Leben helfen können, finde ich, ist was ganz anderes, als Leute in den Gottesdienst einzuladen. Vielleicht liege ich falsch. Morgen begründe ich es auch biblisch und warum ich so glaube und denke. Aber das wäre so meine Hoffnung, dass wir aus unserem christlichen Ghetto rauskommen, anfangen, Jünger zu machen. Und wenn es klappt, meinetwegen auch in die Kirche. Aber ich denke eher in Hausgruppen, Hauskirchen, Hauskreisen, wie immer du es nennen willst. Ich glaube, das geht von der Multiplikation besser, von der Verbindlichkeit, von der Accountability, Rechenschaft. Ja. Okay. Was ganz cool war, ich habe schon vor 8 Jahren eine Jüngerschaftsschule gemacht in Hongkong. Die brauchst du, um mit Jugend mit einer Mission arbeiten zu können. Meine Frau hat das in Bangkok gemacht, als wir 2014 nach Thailand gegangen sind. Und danach haben wir eine Schule gemacht, die heißt SOFM, School of Frontier Mission. Eine sehr geile Schule. 3 Monate und du lernst alles, was du brauchst, um Missionar unter den Unerreichten zu sein. Du lernst über Kultur, Gemeindegründung, Kontextualisierung, Sprache lernen, alles, was du so brauchen könntest. Und in der Schule haben wir viel über Thai-Kultur gelernt, aber dann einfach vor Ort zu sein. Und also wir haben bis heute irgendwie noch gefühlt jeden Tag einen Kulturschock. Es wird besser, aber die Thais sind einfach ganz anders. Ganz anders. Ein Beispiel ist indirekte Kommunikation. Wir kommunizieren direkt hier. Ja? Also wenn Daniel und ich ein Problem haben, dann würden wir sagen, Daniel, du nervst mich, du pisst mich an, weil da bla bla. In Thailand würdest du das eventuell über eine dritte Person machen und das wäre dann kein Lästern. Oder ein Beispiel, was ich nie vergessen werde, was aus dem Schulbuch kommt, ist, kommt ein Mann zu einem anderen Mann und der Nachbar, sagen wir, der Nachbar kommt vorbei, ja. Und in Thailand gehört sich so, dass man Besuch dann zum Essen einlädt. Also setzen die sich an den Essenstisch und der Besuch ist irgendwie so seinen Teller Reis auf und dann sagt er, du, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Gestern war ich im Wald und im Wald habe ich einen Tiger gesehen, also die Spuren von einem Tiger. Und die waren so groß wie mein Teller. Sagt der andere Mann, das ist ja eine krasse Geschichte. Ich war gestern auch im Wald und ich habe Elefantenspuren gesehen. Und die waren so groß wie mein Reiskocher. Ende Geschichte. Verstanden? Der Besuch hat gesagt, guck mal, mein Teller ist leer, ich habe noch Hunger, wo bleibt der Reis? Der andere Mann hat gesagt, guck mal den Reiskocher an, der ist leer, ich habe nichts mehr. Durch die Geschichte. Hätte die Person gesagt, ich habe noch Hunger, dann hätte sie gemacht, dass die andere Person ihr Gesicht verliert, weil sie gesagt hätte indirekt, du hast nicht genug Essen gemacht, obwohl er ja unangekündigt war. Ja, also, sowas muss man lernen, so zu kommunizieren. Und manchmal treibt mich das ein bisschen in den Wahnsinn. Oder? Aber das ist so eine von 100.000 Thai-Kultur-Geschichten. Ja. Dann würde ich sagen, ich bete noch. Und dann, wenn ihr wollt, tragt euch gerne in unseren Rundbrief ein. Wie gesagt, ich lege eine Liste hinten aus. Ihr dürft sehr gerne auf mich zukommen, noch jegliche Fragen stellen. Ich erzähle gern. Und danke, dass ich hier sein durfte. Und wie gesagt, wenn es möglich ist, komm morgen. Ich empfehle den Workshop. Ich würde ihn nicht machen, wenn ich nicht daran glauben würde, an das, was ich daran unterrichte. Und ich glaube, die Prinzipien, die ich unterrichte, klappen auch sehr gut in Deutschland, weil ich die teilweise schon angewendet habe, bevor wir nach Thailand gegangen sind, um Menschen zu Jesus zu führen. Gut. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du der Gleiche bist überall auf der Welt und dass du große Dinge tun willst in Thailand, aber auch hier in Deutschland. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, was es bedeutet, dein Jünger zu sein. Lehre du uns, Jünger zu sein, die Jünger machen, damit du verherrlicht wirst überall in der Welt, an jeder Ecke, da, wo du noch unbekannt bist. Wir preisen dich, wir loben und lieben dich und geben dir die Ehre, die nur dir gehört. Deinem Namen. Amen.